Beim letzten Mal habe ich ja schon über das Thema Urlaub gesprochen und hatte schon meinen jetzigen Interviewgast schon angekündigt, und zwar Dr. Alexander Bissels, weil wir wollen mal die rechtlichen Aspekte vom Urlaub, die bei der Urlaubsabgeltung, bei der Zwölftelung etc. Anfallen, die wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten, weil ja klar arbeitet man jeden Tag mit Urlaub, man handelt den Urlaub, man gewährt den Urlaub, aber da gibt es einige Dinge zu beachten. Und wenn wir einen Experten schon mal dabei haben, dann will ich natürlich den Alex auch gleich mal ordentlich löchern. Erstmal herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du dabei bist bei diesem doch, glaube ich, sehr relevanten und auf wie immer spannenden Thema Urlaub.
Ja, lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, zu diesem natürlich wieder wahnsinnig spannenden arbeitsrechtlichen und gleichzeitig natürlich auch praxisrelevanten Thema, mit dem wir jetzt ja gerade in den Sommerferien doch in vielfachen Facetten zu tun haben.
Ja, ne, viele, habe ich ja auch gesagt, merken dann auf einmal, die Planung war nicht so gut. Aber es soll ja heute nicht um die Planung gehen, sondern was mich als erstes jetzt, ich habe ja ein paar Fragen schon vorbereitet, aber was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wo ich immer wieder auch mit meinen externen Mitarbeitern, und dann hast du dementsprechend das Thema natürlich auch mit den internen Mitarbeitern, aber wahrscheinlich seltener, innerhalb der Probezeit, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, gilt doch, bitte straf mich lügen, das Bundesurlaubsgesetz. Das heißt, wenn ich mit dem Mitarbeiter als Beispiel jetzt 30 Tage Jahresurlaub ausgemacht habe, aber er innerhalb der Probezeit ausscheidet, kann ich nach Bundesurlaubsgesetz, und das sind, straf mich auch lügen, 20 Tage pro Jahr gerechnet, kann ich den ja so abrechnen und arbeite damit gesetzeskonform.
Genau, du arbeitest ja dann mit der sogenannten Zwölftelungsregelung. Ne? Das ist dann eben, je nachdem, wann du den Mitarbeiter dann innerhalb der laufenden Probezeit freisetzt, hat er die Wartezeit noch nicht erfüllt von 6 Monaten. Und dann arbeitest du eben mit der Zwölftelungsregelung. So ist das, ja.
Okay. Aber Zwölftelung, also nicht irritieren, also nach der Probezeit gilt da nicht mehr das Bundesurlaubsgesetz, ne? Dann hat er ganz normal, also
ja, gut, ja, doch, das Urlaubsgesetz ist ja immer einschlägig, ne? Aber dieser Teilurlaubsanspruch ist ja auf gewisse Sachverhalte begrenzt. Ne? Wenn er dann über die 6 Monate hinausgeht, entsteht ja erstmal ein voller Urlaubsanspruch, und dann muss man eben gucken, ob man ihn dann runterkürzen kann. Nach der in Paragraph 5 Bundesurlaubsgesetz vorgesehenen Teilurlaubsregel.
Okay. Das versteht nicht jeder Mitarbeiter. Ist auch mal schwierig, so ein bisschen denen das zu erklären, weil was ist denn eigentlich richtig auf der Abrechnung? Auf der Abrechnung haben wir bei meinem letzten Unternehmen den tatsächlichen Urlaub, den er zu dem Zeitpunkt hat, aufgeschrieben, um Irritationen zu verhindern, weil der Mitarbeiter dann gab es natürlich auch Fragen, ja, wir haben doch 30 Tage ausgemacht und jetzt sind hier monatlich nur so und so und das kann doch gar nicht hinkommen, ich habe doch eigentlich viel mehr Urlaubsanspruch. Und dann haben wir nach der Probezeit, die in der Regel 6 Monate war, haben wir dann den Switch gemacht und dann stand auf der Abrechnung der richtige Urlaub dann auf die, also bei dem Beispiel zu bleiben, bei den 30 Tagen.
Also ihr habt dann sozusagen pro Monat dann immer einen draufgelegt sozusagen, wenn er dann nicht genommen hat, und dann ab der vollendeten Wartezeit ist das dann umgesprungen auf dann den vollen, von euch zugesagten Urlaubsanspruch. Ja. Ja, also de facto ist es ja nichts Falsches, was ihr gemacht habt. Das mag aber dann zu gewissen Irritationen führen, und wenngleich es natürlich auch zu solchen führen dürfte, wenn ihr dann ab dem ersten Tag dann die 30 Tage dort einfüllen würdet. Denn wenn er jetzt ausscheiden würde, würde ja dann sozusagen die Erwartung bestehen, dass ihr dann noch die 30 Tage oder dasjenige, was ihm noch nicht in Natura gewährt wurde, dann abgegolten wird. Ne? Also vor dem Hintergrund. Halte ich das für zulässig, aber gleichsam natürlich sowohl in der einen als auch in der anderen Spielart für diskussionsanfällig, sagen wir mal so.
Ja, ist ja generell, aber wie kann man es denn am besten lösen? Also beides, wenn man beides reinschreibt, ist ja beides nicht die richtige Angabe, ne? Das führt ja beides zur Diskussion.
Ja gut, ich meine, ihr habt ja 30 Tage vereinbart, das ist erstmal dasjenige, worauf das Arbeitsverhältnis angelegt ist, nur natürlich dann versehen, das steht ja eben nicht auf der Lohnabrechnung drauf, dass man natürlich kürzen darf, wenn dann eben Teilurlaubsansprüche entstehen, was natürlich dann im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag drinsteht, dass das zulässig ist, aber das muss dann eben erläutert werden. Also da gibt es sicherlich kein richtig und falsch, sondern einen Weg, den man dann für sich und seine Belegschaft finden muss, was dann eben auch ja, schlichtweg leichter kommunizierbar erscheint.
Ist das etwas, was bei uns im Tarifvertrag geregelt ist, oder ist das generell bei allen Mitarbeitern deutschlandweit, die einen Urlaubsanspruch haben, dass das so geregelt wird innerhalb der Probezeit?
Das ist erstmal zwingendes Recht und das ist im Wesentlichen dann auch in den Tarifverträgen abgebildet, in dem dann eben mit Blick auf Teilurlaubsansprüche und auch die Wartezeit natürlich auf die zwingenden Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes verwiesen wird.
Okay, das heißt also intern wie extern kann es auf beide, weil intern haben wir ja nicht den BAP oder den GVP oder IGZ dann, der als Grundlage dann dient, sondern ne, da hast du ja eigene Verträge, die wenigsten haben wahrscheinlich einen Tarifvertrag für die internen Mitarbeiter, aber das wäre davon losgelöst. Ne? Und das war auch mal wichtig zu wissen, ist das nur vielleicht im Tarifvertrag verankert oder ist das halt allgemeingültig und dementsprechend gilt das auch bei jedem Mitarbeiter des Bundesurlaubsgesetzes.
Ja. Ja, das Bundesurlaubsgesetz gilt natürlich erstmal zwingend. Es gibt gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, die dann durch Tarifvertrag in Abweichung vom Bundesurlaubsgesetz vorgenommen werden können. Bei den internen bist du natürlich freier. Ne? Also da kannst du über dasjenige, was du gewähren musst, also gesetzlicher Mindesturlaub ist ja bei einer 5-Tage-Woche 20 Tage, was natürlich relativ wenig ist in der betrieblichen Praxis, wenn du dann deine angesprochenen 30 Tage gewährst, kannst du natürlich da zu deinen Gunsten abweichende individualrechtliche Regelungen vorsehen. Ne? Also da kann man insbesondere auch reinschreiben in den Arbeitsvertrag, dass der verbleibende übergesetzliche Urlaub nicht abgegolten wird, wenn du ausscheidest. Das ist dann eben dir überlassen und der arbeitsvertraglichen Gestaltung vorbehalten. Also das Bundesurlaubsgesetz bezieht sich eben in seiner zwingenden Ausgestaltung nur auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Und wenn du darüber hinausgehend, freiwillig darüber hinausgehend, also ergänzenden Urlaub gewährst, hast du auch eine größere Gestaltungsmöglichkeit, mit diesem Urlaub umzugehen. Aber du musst es dann eben auch vereinbaren. Wenn du nichts vereinbarst, gilt dann auch für diesen gesetzlichen, übergesetzlichen Mehrurlaub dann auch zwingend das Bundesurlaubsgesetz.
Okay.
Das war das in der Praxis ja oftmals, wenn du Verträge siehst, sieht man immer diese etwas längeren Urlaubsklauseln. Das ist in der Regel Folge davon, dass man eben den übergesetzlich gewährten Urlaub dann anderweitigen Regelungen zuführen möchte. Das erlaubt der Gesetzgeber klar, weil die Mindestarbeitsbedingungen gewährst du. Und alles, was du darüber hinaus sozusagen zugunsten des Mitarbeiters einräumst, kannst du natürlich dann auch freier gestalten, ohne dann den Zwängen des Bundesurlaubsgesetzes zu unterliegen.
Jetzt kann ich mich an die ein oder andere Veranstaltung wieder erinnern. Und da weiß ich zum Beispiel auch, komme ich gleich nochmal drauf, weiß ich auch gar nicht, ob ich das in dem Vorgespräch schon in den Unterlagen, die wir zur Vorbereitung haben, auch schon drin hatte. Der Verfall von Urlaub, ja, mein Wissensstand ist, ich muss den Mitarbeiter schriftlich darüber informieren, dass die Urlaubstage, die er im abgelaufenen Jahr oder in dem Jahr, dass er die verliert, wenn er die nicht bis zum 31.03. genommen hat und sich auch nicht addieren. Ja, also ne, das ist so ein bisschen die Gefahr. Da habe ich irgendwie auch gehört, da waren so einige Vorträge schon, dass man da aufpassen muss, dass man nicht für 10 Jahre auf einmal dann immer den Resturlaub, der noch da ist, der nicht genommen war, dann rückwirkend auf einmal geben muss. Kannst du uns einmal kurz abholen? Das ist wahrscheinlich wesentlich komplexer, wenn man das rechtssicher formulieren möchte. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele
nicht ja, wissen. Also zum Hintergrund, die Urlaubsrechtsprechung oder dasjenige, was den Urlaub bestimmt, ist maßgeblich auch von Europarecht geprägt. Und das führt eben dazu, dass das geschriebene Recht, wie es im Bundesurlaubsgesetz drinsteht, an vielen Stellen nicht mehr dasjenige abbildet, was dann eben seitens der Rechtsprechung, insbesondere den Europäischen Gerichtshof, vorgegeben und dann vom Bundesarbeitsgericht umgesetzt wurde. Und du sprichst genauso einen Punkt an. Im Urlaubsrecht ist es ja grundsätzlich so vorgesehen, dass der Urlaub mit dem 31.12. des Kalenderjahres verfällt, wenn er nicht in natura gewährt ist und du hast dann gewisse Übertragungstatbestände. Also bis zum 31.03., wenn es auf Grundlage von betrieblichen Umständen oder personenbedingten Umständen, also insbesondere Krankheit, nicht funktioniert, dass man dann automatisch, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedarf, dass der Urlaub ins Folgejahr übertragen wird und dann spätestens am 31.03. im Grundsatz dann final weg ist und auch nicht in Geld also dass keine Abgeltung gezahlt wird und auch nicht in natura gewährt werden muss. So. Und die Frage, ob der Urlaub dann am 31.12. beziehungsweise dann nach einer Übertragung am 31.03. des Folgejahres weg ist, hängt eben nach der Rechtsprechung davon ab, dass, wie du gerade schon gesagt hast, dass der Mitarbeiter darüber informiert wird, lieber Mitarbeiter, es ist noch Urlaub vorhanden, zwar so und so viel, bitte nimm ihn in der verbleibenden Zeit. Wenn das nicht passiert, verfällt er zum 31.12. beziehungsweise bei einem Übertragungstag bestand am 31.3. des Folgejahres. Also man braucht da einen Prozess, den der Arbeitgeber, den das Zeitarbeitsunternehmen aufsetzt, um dann dafür zu sorgen, wenn man sich dann darauf berufen möchte, dass dann eben nicht gewährter Urlaub auch tatsächlich gestrichen werden kann, auf gut Deutsch, ohne dass man da eine Gegenleistung für erbringt, also Freistellung gegen Entgelt oder dann eine Abgeltung bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis. Ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so brandneu und inzwischen sollten sich da auch Prozesse eingeschliffen haben, aber wir wissen ja alle, wie das dann vor lauter ist, dass das dann untergeht. Das Problem ist ein bisschen, dass es eben eine individualisierte Information sein muss, ne? Also man muss dann eben auch auf den jeweils bestehenden Urlaubsanspruch hinweisen, der dann auch als Zahl ausgewiesen werden muss und kann man auch alles in der auf der Lohnabrechnung abdrucken, ne? Also das ginge theoretisch, dass man da irgendwo einen Textbaustein reinpackt. Hast man nur die Problematik im Streitfall, dass du beweisen musst, dass du auch entsprechend unterrichtet hast. Ja, wenn du das dann mit der Lohnabrechnung verschickst oder auf Abruf machst oder wie hast du in der Regel ja, lässt du dir ja nicht bestätigen vom Mitarbeiter, habe ich bekommen und habe zur Kenntnis genommen, sondern das schickst du mit wenn du noch nicht digital unterwegs bist, mit der Post oder wie auch immer und ja, wir wissen ja so, ne, dann hat im Zweifel niemand diesen Brief bekommen und demgemäß auch nicht diese Unterrichtung. Also wenn du es wirklich formvollendet und sicher machen wollen würdest, schreiben oder E-Mail mit entsprechender Empfangsbestätigung, also unterschrieben habe ich bekommen oder eine Lesebestätigung ist eingegangen und habe ich empfangen. Okay. In der Praxis muss man da sicherlich mal die Kirche im Dorf lassen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da tagtäglich mit solchen Ansprüchen konfrontiert wird und dass das dann so streitbar ist, dieses Thema. Aber wir wissen ja immer, Teufel ist ein Eichhörnchen. Und gerade in solchen Fällen, wo es dann auch um vielleicht eine ganze Latte an nicht abgegoltenen Urlaubsansprüchen aus den Folgevorjahren geht, kann das natürlich dann relativ teuer werden, wenn man dann auf einmal sich trennt und der Mitarbeiter sagt, ich habe jetzt aber aus den letzten Jahren noch so und so viele Urlaubsansprüche, 100 Tage, die musst du mir abgelten. Und das ist natürlich dann doch eine ordentliche Stange Geld, die dann auf einmal auf den Tisch gelegt werden muss, wo man vielleicht auch keine Rückstellung für gebildet hat, muss man ja auch sagen.
Okay, aber wir haben schon mal die Möglichkeit, wäre es auf der Lohnabrechnung zu machen, aber es ist so ein bisschen, was die Nachweispflicht angeht. Ich kann es auch nicht.
Das praktische Problem ist in der Praxis oftmals, dass man in diesen Abrechnungsprogrammen nur relativ begrenzte Freizeichen hat, die man dann da irgendwie in die Lohnabrechnung noch ergänzend aufnehmen kann. Also das sind dann doch oftmals recht verkürzte Hinweise, die man dann da erteilen kann. Ne? Das ist natürlich immer so ein Manko bei der Geschichte.
Also Lohnart 4711 und dann so ein Text da rein wahrscheinlich irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Okay, kann ich mir vorstellen. Der Nachweis könnte eventuell erbracht werden, wenn sie digital abgerufen wird. Ne? Aber ich weiß auch, zahlreiche Mitarbeiter machen das nachher nicht digital. Das kann man dann sogar auch nachweisen. Also wenn man das jetzt ranziehen möchte oder sagt, er hat ja die abgerufen, er hat das gesehen. Auch datenschutztechnisch, ob man das überhaupt sehen darf, dass er die Abrechnung abgerufen hat, weiß ich auch nicht.
Ja, okay, gut, das kann man ja alles vereinbaren, ne? Dass man dann die Lohnabrechnung dann eben auch elektronisch zur Verfügung stellt. Aber das muss man eben auch vereinbart haben. Dann gab es auch jetzt kürzlich eine spannende Entscheidung in LAG Niedersachsen, dass er eben einen Anspruch darauf hat, dass eben auch eine Lohnabrechnung zur Verfügung gestellt wird und nicht ein Portal einfach nur hinterlegt wird und du als Arbeitnehmer dann abrufen musst. Das funktioniert so nicht, wenn man das nicht vereinbart hat.
Gut, also das wäre auch etwas, was man bei der Einstellung direkt vereinbart. Ich kann aber dieses Urlaubsthema nicht bei der Einstellung pauschal, da hast du ja schon gesagt, es muss genau Bezug haben, es sind noch 7 Tage Resturlaub von deinem so und so in Urlaub und der muss bis dann und dann genommen werden. Also es muss schon sehr individuell auf den Bezug eingegangen werden. Also es kann nicht allgemein so irgendwie, die Idee dahinter ist ja, kann ich auch verstehen, dass der Mitarbeiter unterschreibt 17 Dokumente und das geht irgendwie unter und er hat es gar nicht auf dem Schirm und ja, wir wollen nicht darauf hinweisen, weil es halt auch Geld kostet. Urlaubsabgeltung kostet immer Geld und es kostet auch in dem Fall Umsatz, weil der Mitarbeiter halt in der Zeit vor Urlaub halt nicht arbeiten gehen kann. Deshalb ist das immer etwas, was und vor allem, wie lange willst du das vorhalten? Du musst ja auch Rückstellungen dafür bilden. Ne? Das ist ja auch immer ein Thema, was ja viele dann nicht bedenken. Oder ich als Disponent und Niederlassungsleiter, mir war das ja auch egal. Ne? Wenn mir jetzt sagt, die Buchhaltung, ja, aber dann müssen wir eine Rückstellung für die alten Urlaube und der AZK müssen wir noch, wenn wir es ins Jahr rübernehmen, müssen wir auch dafür. Ne? Also die sollen die lieber nehmen und so, weil ja im Gegenwert muss ja dann auch irgendwann ausgezahlt werden. Das heißt, es wird dann in deiner BWA eingebucht und schmälert dann natürlich das Ergebnis.
Ja.
Das ist aber normal, ist auch rechtlich sauber, so sollte das auch eigentlich sein. Aber wir denken da häufig nicht dran und ja, uns als Disponent oder Niederlassungsleiter ist das dann eigentlich egal, weil wir ja nur an das tägliche Geschäft denken, wir sollen uns in Ruhe lassen von der Buchhaltung, aber Jungs und Mädels da draußen, das ist der Grund, warum, ne, es musste Rückstellung dafür gebildet werden. Rückstellung heißt immer, Geld muss in die Hand genommen werden, das kann nicht benutzt werden, das muss da fest für eingeplant sein und das möchte man natürlich nicht.
Ja, das Beste ist natürlich, um da keine Konflikte aufkommen zu lassen, in der Tat, in natura gewähren, ne? Also das ist, ist so, dass man schauen muss, und so ist es ja auch vorgesehen, mit Blick auf Erholungswert und so weiter, dass man die Urlaube eben nicht mitschleppt. Klar, da hat man sicherlich dann auch aus operativer Sicht auch andere Präferenzen, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Denn wenn man die Mitarbeiter operativ einsetzen kann, generiert man dadurch ja Umsatzerlöse und hat eine Gegenleistung, während Urlaub ja, wie du gerade schon so schön sagtest, doppelt teuer ist, keine Umsatzerlöse und kostet nur Geld. Ne? Das ist natürlich nicht dasjenige, was man dann aus operativer Sicht dann auch mit Blick auf BWA und so weiter dann sehen möchte.
Muss man noch ein paar Aspekte noch mit reinpacken, wenn der Mitarbeiter, der hat ja den Urlaub auch zur Erholung, ja, das muss man ja auch nochmal sehen, der dient zur Erholung und ist ja auch eine gute Idee. Die Chinesen, glaube ich, die haben jetzt, glaube ich, sogar Zwangsurlaub bekommen, dass die nehmen müssen, aber auch, glaube ich, gar nicht viele Tage irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie einstelliger Bereich, müssen die jetzt gesetzlich per Pflicht nehmen, müssen die nehmen. Gibt manche, die nehmen überhaupt keinen Urlaub. Das zahlt irgendwann, gibt's dann, holt sich die Gesundheit das wieder, Burnout, sonstiges. Also deshalb sollte man da schon gucken. Und wir kennen auch den alternativen Schein dazu, ne, zum Urlaubsschein, der ist dann auch mal die Krankmeldung. Ja, und ist ja auch legitim, wenn ich keinen Urlaub nehmen kann oder meinen Urlaub nicht nehme. Irgendwann holt der Körper sich das und ich brauche das. Und dann ist es vielleicht in der Form von Krankheit, die dann der Mitarbeiter ausfällt. Also auch das bitte mit berücksichtigen. Klar, ne, am besten ist, wenn der Mitarbeiter arbeitet. Aber wir arbeiten mit Menschen zusammen, nicht mit Robotern. Die brauchen auch Erholung. Und das bitte auch mal dabei, ein bisschen menschlicher dabei denken. Das ist so meine Aufforderung.
Aber du hast ja gerade schon ein ganz interessantes Stichwort gebracht, nämlich das Verhältnis zur Arbeitsunfähigkeit. Ne? Also das ist ja nicht nur das, die mangelnde Gewährung von Urlaub oder den Anspruch auf Gewährung von Urlaub, dass das über die Strecke zu gewissen körperlichen Schwierigkeiten führen kann, sondern es kann ja durchaus auch mal sein, dass man im bereits gewährten Urlaub dann erkrankt. Das kommt mir mal vor. Und da ist es in der Tat so, dass dann der genommene Urlaub sozusagen rückgebucht werden muss. In der Arbeitsunfähigkeit, in der man ja dann nicht arbeitsfähig ist, kann dann eben kein Urlaub gewährt werden. Das heißt also, wenn alles so geplant ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und es kommt dann die Mitteilung, ja, ich bin jetzt hier aber arbeitsunfähig erkrankt, geht das nicht auf den Urlaubsanspruch, ne, sondern da geht das ganz normal über die Entgeltfortzahlung und dann den Arbeitsunfähigkeitszeitraum mit der Folge, dass dann das Urlaubskonto zugunsten des Mitarbeiters rückbelastet wird und die Tage an anderer Stelle genommen werden können. De facto verlängert sich natürlich dann die Abwesenheit des Mitarbeiters, krankheits- und nicht urlaubsbedingt, aber mit der für den Arbeitgeber gleichsam misslichen Folge, dass er natürlich dann weiterhin Entgelt zahlen muss, ohne dass was reinkommt. Also das ist auch eine praktische Erkenntnis, die leider für viele Arbeitgeber misslich ist, aber natürlich mit Blick auf den Erholungswert so gewollt ist, denn in der Krankheit sollte man sich auskurieren und hat dann in der Regel keinen Erholungswert.
Okay, dann erstelle ich kurz ein Szenario. Wir haben den Mitarbeiter informiert, er muss sich bis zu seinem Resturlaub von 15 Tagen muss er bis zum 31.03. nehmen, ansonsten verfällt er. Wir haben ihn jetzt wann muss ich denn informieren? Vom Jahreswechsel rechtzeitig, ne? Wann?
Ja, muss so rechtzeitig passieren, dass er natürlich den Urlaub noch nehmen kann. Also man sollte nicht bis zum
Eher im November dann
22. warten, 12. warten und dann hat er noch 20 Urlaubstage, die ja nicht mehr genommen werden können. Ne? Also jetzt zumindest nicht bis zum 31.12. Also es sollte schon mit einem gewissen Vorlauf dann kommen.
Okay, gut. Das haben wir geklärt, also da auch rechtzeitig. So, jetzt meldet sich dieser Mitarbeiter jetzt krank bis zum 31.03. Kann auch eventuell länger sein, aber bis zum 31.03. meldet dieser Mitarbeiter sich krank. Er hat 15 Resturlaubstage, die kann ich jetzt nicht gegenrechnen. Ne, er ist jetzt krank 3 Monate. Wie sieht das mit den 15 Tagen Resturlaub aus? Hat er die weiter? Hat er die nicht nehmen können? Wie sieht da die rechtliche Situation
aus? Ja, das ist ja auch wieder so ein spannendes Ding, was sich eben auch nicht aus dem Bundesurlaubsgesetz selber ergibt, aber bei krankheitsbedingten Abwesenheiten, die einen dann hindern, den Urlaub tatsächlich zu nehmen, verlängert sich der Übertragungszeitraum. Und zwar wissen das da übernächste Jahr. Also wenn du jetzt sagst, jetzt mal als Beispiel, wir reden von Urlaub aus 24, würde er dann erst zum 31.03.26 verfallen.
Am 1. Oktober startet unsere neue KI Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Aber nur in der Konstellation, weil er jetzt 3 Monate krank war oder wenn er zwei Wochen krank war, konnte er auch?
Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, ob er noch nehmbar ist in der Zeit. Ne? Also wenn er dann natürlich aufgrund der Planungen oder Wünsche nicht mehr zu nehmen ist, dann verlängert sich das. Aber klar, man kann natürlich gucken, dass man das bei gerade nicht so langfristigen Erkrankungen, dass man das dann natürlich noch unterbringt in den Urlaub. In der Regel, oder in der Praxis ist die Regel, dass es eben bei Langfristerkrankungen dann Thema wird, ne, wo man dann eben auch keine Möglichkeit mehr hat, diesen Urlaub dann in dem Kalenderjahr beziehungsweise in dem ersten Übertragungszeitraum dann unterzubringen. Und dann verlängert sich der Übertragungszeitraum dann auf das darauf übernächste Jahr sozusagen, in Handelsgründen des darauf folgenden Jahres. Ist auch Ausfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, was aber inzwischen auch vom Bundesarbeitsgericht übernommen, aber sich immer noch nicht im Bundesurlaubsgesetz wiederfindet. Und das macht eben die Rechtsfindung und Anwendung gerade für den Laien schwierig, weil er guckt in das Bundesurlaubsgesetz, denkt, da steht ja alles drin, was ich wissen muss, mitnichten, Pustekuchen, das ist so löchrig wie ein Schweizer Käse inzwischen durch eine gewisse Rechtsprechung, die aber noch nicht Eingang in das Gesetz gefunden hat. Also da, ich will nicht sagen, schläft der Gesetzgeber, ne, aber das ist natürlich jetzt für die Rechtsanwendung nicht besonders transparent.
Okay, also da muss man gerade beim Urlaub in mehrere Gesetzbücher reingucken.
Ja, nicht nur Gesetzbücher, sondern man muss eben auch die Rechtsprechung kennen. Ne? Das ist eben das Problem. Und die steht ja nicht in Gesetzen drin, sondern ja.
Aber Alex, dafür bist du ja da. Ne? Also wenn da irgendwelche Fragen sind, wenn sich jemand damit auskennt, ruf den Alex an, CMS auf jeden Fall. Die können und der Alex kann sicherlich mit seinem Team da sehr, sehr gut helfen, hat schon ich würde fast sagen, fast alle Fälle schon gehabt. Es ist selten, dass du mal so was ganz, ganz Neues auf den Tisch bekommst, was du noch gar nicht erlebt hast, oder?
Ja, die Welt ist ja bunt, ne? Man ist immer wieder also überrascht. Die Probleme sind sicherlich in rechtlicher Hinsicht immer ähnlich, aber der Sachverhalt ändert sich natürlich und man ist dann doch immer wieder überrascht, was dann so der die Praxis kann, für Sachverhalte dann generieren.
Auch was für Ideen die Leute auch kommen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Die sind immer so, können wir da nicht das und das machen? Oder der Mitarbeiter hat die und die Idee und hat das so und so gemacht und gut. Aber da gibt es sicherlich sehr viele, da ist die Welt, wie du so schön sagst, bunt. Nächstes Szenario, nochmal zu der 12. Regelung, auch nochmal. Mitarbeiter scheidet im letzten Viertel des Jahres aus oder in der zweiten Hälfte des Jahres, muss ich ihm den gesamten Urlaubsanspruch abgelten? Und da ist immer meine Frage, also konkret, also wirst du auch wissen, der Mitarbeiter scheidet im Juli aus und hatte 30 Tage Urlaubsanspruch, er hat keinen Urlaub genommen, hätte er 30 Tage Urlaubsanspruch, den wir normalerweise auszahlen müssten. Wird das so gemacht? Muss das so gemacht werden? Und was sich bei mir haltet, ich weiß, er kriegt danach einen Zettel irgendwie, er hat schon 18 Tage ausgezahlt bekommen irgendwie oder 30 Tage, weil er ihn nicht genommen hat. Und der nächste Arbeitgeber, der ihn dann ab 1.8. oder 1.7. direkt im Anschluss einstellt, müsste ihm ja nicht wieder den gleichen Urlaub genehmigen, weil dann hätte er ja nicht 30 Tage, sondern hätte dann insgesamt, keine Ahnung, um die 50 Tage dann wahrscheinlich Urlaubsanspruch. Wie ist das rechtlich? Wie wird das gemacht? Wie verhält man sich gesetzeskonform und was kann man da machen, um möglichst wenig Urlaubstage da auszuzahlen?
Du hast ja gerade schon gesagt, also wir reden von einem Ausscheiden in der zweiten Kalenderhälfte des Jahres. Ne? Und wir gehen mal davon aus, dass auch die Wartezeit erfüllt ist, also dann auch spätestens zum 1.1. des Jahres eben eingestellt worden. Da entsteht eben grundsätzlich der Urlaubsanspruch in voller Höhe, also sprich mit den 30 von dir angesprochenen Tagen, die du ja auch übergesetzlich gewährst, da kannst du also nicht mehr mit einer Zwölftelung um die Ecke kommen. Also du kannst dann nicht sagen, wir machen, wenn er zum 31.07. ausscheidet, 7/12 dieses Urlaubs, sondern da gilt dann erstmal der Grundsatz, die von dir angesprochenen 30 Tage sind dann auch in Gänze auszuzahlen und abzugelten. Es sei denn, du hast natürlich dann, wie ich eingangs sagte, da eine gesonderte Regelung für den übergesetzten Urlaub getroffen. Das heißt, dass du dann eben auf den gesetzlichen Urlaub zurückfällst, was ja dann im Zweifel die 20 Tage nur wären und nicht die 10. Darüber hinaus.
Okay, diesen Passus muss ich in den Arbeitsvertrag reinpacken.
Den muss ich in den Arbeitsvertrag reinschreiben. Das macht man natürlich ganz gerne bei internen, bei externen, muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen. Kann man natürlich auch übertarifliche Leistungen gewähren, aber muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das Regelungsgefüge des Tarifvertrages da nicht zerschießt. Wir wissen alle, wenn man da negativ abweicht, kann man dann ein Problem mit Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz bekommen. Es wird gerade hier ein bisschen dunkler, weil die Rollos hier runtergehen.
Licht alles, aus.
Ja. Nee, Licht ist nicht aus, sondern die Rollos gehen runter. Ja, also da muss man natürlich mal ein bisschen Obacht geben, dass man sich da nicht in Eigentor schießt, indem man da möglichst kreative Regelungen trifft, die dann aber im Ergebnis zum Nachteil des Mitarbeiters von den tariflichen Regelungen abweichen. Das ist also in der Praxis auch nicht üblich. Schlichtweg, weil gerade bei externen der Urlaubsanspruch nach Tarifvertrag gewährt wird und da nicht noch irgendwie was on top draufgelegt wird. Der steigert sich ja dann auch sukzessive mit Betriebszugehörigkeit dann auf bis zu 30 Arbeitstagen vor dem Hintergrund. Muss man da ein gesondertes Augenmerk drauflegen. Was du gerade meintest, dass man keine Doppelansprüche hat. Er wechselt dann sozusagen in ein Folgearbeitsverhältnis, hat aber dann den Urlaub schon erhalten. Dann kann er nicht vom Folgearbeitgeber nochmal dasjenige verlangen, was er ja eigentlich schon im alten Arbeitsverhältnis bekommen hat. Darüber wird eine Bescheinigung ausgestellt, beziehungsweise kann sich der neue Arbeitgeber dann von dem Mitarbeiter vorlegen lassen, also vom alten Arbeitgeber dann ausgefüllt und testiert und dann muss er eben
keine. Wird aber nicht gemacht, wüsste ich nicht. Weiß ich nicht. Wird in der Praxis selten gemacht,
aber das kann dazu führen, dass man eben Urlaubsansprüche ausschließt, aber du hast recht, bekommt man in der Praxis eigentlich nie vorgelegt. Könnte man machen, macht natürlich gerade so in Zeiten von Fachkräftemangel auch jetzt nicht so einen starken Fuß, ne, weil das natürlich dann für den Mitarbeiter vielleicht unattraktiv ist, obwohl das dann eigentlich dasjenige ist, was das Gesetz an sich vorsieht.
Was auch von der Sache her eigentlich richtig ist, obwohl der Mitarbeiter das ja ausgezahlt bekommt, aber sie faktisch ja nicht genommen hat.
Ja.
Na, also eigentlich auch schwierig, würde ich eher sagen, aus Mitarbeitersicht.
Ja, gut, ich meine, du meinst eben, wenn du das vom Erholungsbedürfnis dann siehst, ne? Aber letztlich hat er das ja monetarisiert irgendwo doch erhalten, wenn gleich auch in Geld, ob er dann sozusagen benachteiligt ist, oder ob er hat immer noch einen Vorteil, ne? Also er hat mehr Freizeit oder zumindest mehr Geld bekommen und wird dann nochmal doppelt dann das Ganze erhalten.
Aber die Erholung, also wenn er jetzt den Zettel dann seinem eigentlich müsste es ja so sein, er ist dazu verpflichtet, bei der Einstellung dem Arbeitgeber den Zettel vorzulegen. Ja, dann würde auch dieses Geschmäckle wegkommen, sondern dann musst du das einfach machen. Mhm. Wenn er es nicht macht, ist das nicht sauber. Also eigentlich für die Wirtschaft, wenn die Regierung mal eine tolle Idee hat, sowas wäre ja eigentlich was man grundsätzlich festlegen könnte, dann wird das fair sein. Wenn du als Arbeitgeber das fragst, ist halt immer ein bisschen komisch, aber vielleicht hast du so Mitarbeiter, wenn du ein Überangebot hast, dass du da vielleicht sogar noch Geld sparen kannst, wenn du das machen möchtest, aber wie du auch sagtest, im Fachkräftemangel wird das halt häufiger nicht gemacht. Ich merke schon, du machst gerade Recherche. Ja. Was guckst du gerade nach?
Du hattest ja gerade die Frage aufgeworfen, ob das dann sozusagen auch gilt, wenn dann der Urlaub wie in dem konkreten Fall abgegolten und nicht in Freizeit gewährt wurde. Ne? Das ist natürlich eine spannende Frage und ich bin jetzt gerade nochmal über den Wortlaut gestolpert. Da heißt es nämlich, der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitgeber für das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Na, nach Wortlaut könnte man nicht sagen, gewährt heißt in natura gewährt und nicht abgegolten, sodass man den Sachverhalt, was passiert, wenn der Urlaub, wie in deinem Beispiel, dann nicht in natura gewährt, sondern abgegolten wurde, dass sich dann die Frage stellt, ob man dann tatsächlich bei dem neuen Arbeitgeber dann ausfällt mit einem Urlaubsanspruch.
Ich bin immer wieder überrascht, dass ich doch noch Dinge finde, wo ich dich auch mal ins Grübeln bekomme. Das war so interessante Konstellation. Ich habe halt immer so, Ich denke dann immer,
ja, oh, also die Schwerstarte muss also durch Freistellung oder durch Abgeltung tatsächlich erfüllt worden sein. Also das scheint jetzt die Frage zu sein, das gewährt ist, also dann ergänzend auch auf die Abgeltung zu erstrecken, was jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen wäre, aber ich möchte ja möglichst wenig Unsinn erzählen.
Okay, aber man sieht schon, Urlaub und dieses ganze Rechtliche und Gucken ist halt immer kompliziert, weil du musst es ja auch dem Mitarbeiter vermitteln. Der Mitarbeiter fühlt sich immer schlecht und ungerecht behandelt und du als Arbeitgeber musst halt irgendwie gucken, gerade bei so einer Trennung, ne, kommt jetzt drauf an, hat der Mitarbeiter selbst gekündigt, hast du ihn gekündigt, egal was, vielleicht bist du enttäuscht, der Mitarbeiter hat gekündigt und dann musst du ihm noch so viel Geld hinterherwerfen, obwohl du ihn ja eigentlich weiter bräuchtest. Ja, oder du willst ihn eigentlich gar nicht mehr haben und dann kriegt er noch halt Urlaubsabgeltung. Immer ein Thema. Ich war letztens auch wieder bei einem Gütetermin und setze mich dann immer, ich versuche mal sehr zeitig da zu sein und setze mich dann auch direkt in die Verhandlungen und ich finde das immer göttlich, das mitzubekommen und ich sage immer allen, versucht die Emotionen rauszubekommen. Ja, also Rechtsbeistand ist immer schon ganz gut, weil er nicht befangen ist. Ja, er hat keine Verbindung zu dem Mitarbeiter, kennt die ganzen Geschichten nicht, kann das zwar nachvollziehen, aber sieht das halt sachlich und bricht das auch sachlich dann runter. Aber immer, wenn Emotionen im Spiel sind, auf der einen wie auf der anderen Seite, wo man so als Außenstehender sagt, ja, ist eine gute Regelung, mach das doch so. Nee, und dann nicht und ungerecht und stimmt nicht und habe ich nie gesagt. Und also das wild und gerade auch bei Urlaub dann am Ende und man muss immer eine Einigung finden. Und da ist natürlich am besten, wenn man es irgendwie ordentlich definiert hat, wenn es im Arbeitsvertrag auch nochmal angesprochen ist, der Mitarbeiter informiert wurde. Ist einfach fair und ordentlich und plant es einfach mit ein. Das steht ihm zu und nimmt die Emotionen daraus. Ja, macht ja keiner extra. Also selbst auch, wenn man selbst den Anspruch hätte, würde man ja auch wollen, dass man seine Ansprüche auch durchgesetzt bekommt. Ne? Aber ich weiß, manchmal ist es halt schon eine Menge Geld und auch teilweise ungerecht, wenn man sagt, das ist eigentlich nicht fair, dem auch noch dann dieses Geld zu geben. Nächstes Szenario, Alex. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde. Nächstes Szenario. Mitarbeiter stellt einen Urlaubsantrag. Machen wir es übertrieben. 4 Wochen. Ferienzeit irgendwie. Und der möchte gerne 4 Wochen am Stück Urlaub haben. Und kleines Team irgendwie bringt mich in Probleme. Ich möchte ihm keine 4 Wochen geben. Kann ich das? Kann ich das verwehren?
Also der Urlaub ist ja grundsätzlich zusammenhängend zu gewähren. Ne? Also diese ganzen Kurzurlaube, die man in der Praxis auch öfter mal sieht, die muss man als Arbeitgeber nicht zuerkennen. Aber er hat mal Anspruch auf einen zusammenhängenden Urlaub und der muss dann 12 aufeinanderfolgende Werktage betreffen. Ja? Also da sind wir dann bei 12 sind das knapp 2,5 Wochen. Ne? Da hat er Urlaubs, da hat er Anspruch drauf, aber nicht auf 3 Wochen jetzt wie in deinem Beispiel. Das ist auch gesetzlich geregelt. Also das hat der Gesetzgeber schon gesehen. Man kann es ablehnen, aber es muss dann eben, müssen dann eben dringende betriebliche oder persönliche Gründe vorgebracht werden, dass dann eben eine solche Dauer des Urlaubs dann nicht gewährt werden kann. Was eben, ja gut, 3 Wochen finde ich jetzt noch nicht übertrieben, aber alles, was da so hinausgeht, das kann natürlich dann schwierig werden, je nachdem, in welcher Position der Mitarbeiter dann unterwegs ist und wie unverzichtbar der in Anführungsstrichen ist. Aber auf die 12 aufeinanderfolgenden Werktage hat er dann schon Anspruch.
Und das kann man, was ist, wenn Feiertage dazwischen sind? Kann ich dann doch 3 Wochen machen, wenn ich so ein paar Brückentage oder so habe? Ist das dann auch damit machbar? Wird das so gerechnet?
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also der Urlaub ist ja was anderes als jetzt ein Feiertag, der da drin ist. Das ist ja sozusagen eine Optimierung der Urlaubsplanung. Ne? Also ob man da jetzt sagen kann, wird dann sozusagen der Feiertag rausgerechnet mit der Folge, dass ich dann als Werktag dann den nachfolgenden Tag da nehmen kann. Ja, aber das würde vom Gesetzeswort nicht passen, weil der Feiertag natürlich kein Werktag ist. Ne? Und ob man dann natürlich nach hinten raus dann den Urlaubsanspruch verlängern könnte, das würde zumindest der Gesetzeswortlaut hergeben. Ja.
Hab wieder was gelernt. Also heute jetzt schon wieder 12 Tage war mir gar nicht bewusst, ne? Ob das man richtig, dass es 12 Tage dann genau sind, dass man also da weiß, dass das so ist. Weil ich kenne einen Arbeitgeber, der hat seinen Mitarbeitern die Aufgabe, länger als 2 Wochen Urlaub geht nicht. Ja, wenn man 3 Wochen Urlaub nehmen wollte, wurde das nicht genehmigt. Grüße gehen raus.
Ja.
Ne, vielleicht kennt einer den Arbeitgeber. Und ne, also das ist da zum Beispiel gesagt worden. Und es war immer so, manchmal so im Urlaub hast du ja gerade 6 Wochen Sommerferien, dann hast du 3 Wochen Betreuung und 3 Wochen nicht Betreuung. Das war halt so das, wo ich sag, also, ne, kann das ja mal verstehen, 3 Wochen, ne, manche müssen dann neu angelernt werden, ne, ich habe mal gesagt, boah, ich war 3 Wochen im Urlaub, ich muss erstmal neu angelernt werden, ne, weil man alles vergessen hat oder so, immer ein bisschen lustig, zwinker, zwinker, aber, das ist ja, dann, wäre dann ja ungerecht, ne, und also 3 Wochen habe ich Betreuung von der Kita, wie soll ich sonst das hinbekommen, ne, also da finde ich, muss man auf jeden Fall ein Auge zudrücken und 12 Tage stehen ja sogar einem zu. Also weiß man das auch, ist vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt hört und sieht, auch neu. Jetzt aber nochmal zu dem, der Mitarbeiter, wir hatten ja das Beispiel gerade, 4 Wochen will der jetzt Urlaub haben und ich sage, pass auf, 4 Wochen geht nicht, 12 Wochen und der Zeitraum ist
12 Tage,
auch
gut. 12 Wochen wäre ein bisschen...
Entschuldigung, oh ja, 12 Tage, ja richtig, entschuldige, kleiner falscher Versprecher. Nicht jetzt reinschneiden hier und da hat er gesagt, 12 Wochen Urlaub, ne? Das wäre gut. Aber kann ich sagen, pass auf, Juni, ganz schlechter Monat, im Juli kann ich dir die gewähren. Also ich gewähre nicht zu dem Monat, wo er möchte, sondern ich sage, einen anderen Monat kann ich das.
Gut, also man muss ja als Arbeitgeber macht man in der Regel den Antrag, die Urlaubsplanung, die dann der Arbeitnehmer natürlich erstmal nach seinen Bedürfnissen dann ja dem Arbeitgeber mitteilt. Die Wünsche sind eben zu berücksichtigen bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs, aber der Arbeitgeber kann dem dringende betriebliche Belange entgegenhalten. Und ein solcher betrieblicher Belang wäre natürlich auch, wenn dann gerade im Juni da irgendwo eine Peakzeit ist, wo man sagt, da ist aber unser Key-Kunde, fährt mit Volllast, aus welchen Gründen auch immer, ist ein Saisonbetrieb oder was. Und da ist eben erhöhter Bedarf und deswegen bist du jetzt hier für 3 Wochen unverzichtbar. Brauchen also jeden Mann. Oder jetzt klassisches Beispiel, so Weihnachtsgeschäft, ne? Also ob das jetzt so im Onlinehandel ist, ob das jetzt bei Zustellungsunternehmen oder im stationären Einzelhandel ist, wissen wir alle, Weihnachten und Vorweihnachtszeit ist eben erhöhter Bedarf. Und da zu sagen, ich nehme jetzt 3 Wochen Urlaub, da könnte man sicherlich mit Fug und Recht sagen, da stehen unsere betrieblichen Belange entgegen, da brauchen wir jeden Mann auf der Fläche, auf dem Transporter oder im Lager, damit wir das eben abgebildet bekommen. Das geht nicht. Also da kann der Arbeitgeber sehr wohl dann dringende betriebliche Erfordernisse oder Belange entgegenhalten. Und da ist dann der Arbeitnehmer auch, kann da jetzt auch nicht, also das muss natürlich sachlich fundiert und richtig sein auch und nicht Frackigkeit. Ne? Dass man sagt, gibt's bei uns nicht. Im Sommer ist recht nicht. Aber wenn das dann der Fall ist, dann kann der Arbeitgeber auch das natürlich ablehnen, solche Urlaubsanträge.
Sollte er dann eher Urlaubssperre? Kann man Urlaubssperre verhängen, dass man sagt, im Dezember wird kein Urlaub genommen? Darf kein Urlaub genommen werden?
Ja, Urlaubssperre ist ja, so würde ich das, ist ja kein rechtstechnischer Begriff. Ne? Also Urlaubssperre okay. ist ja, würde ich dann als so eine Art kollektiv wirkende Erklärung des Arbeitgebers verstehen, dass er unter Berufung auf betriebliche Belange dann sagt, es wird kein Urlaub gewährt. Ne? Also dass dann kein Mitarbeiter Urlaub bekommt. Aber er muss es natürlich auch hinterlegen, warum er dann Urlaubsanträge schon vorab nicht gewähren wird. Aber das kann natürlich durchaus sein, wie jetzt gerade in dem Beispiel im Dezember, dass dann eben aufgrund der Arbeitsspitzen, die eintreten, dann in der Tat betriebliche Belange dann dem Ganzen entgegenstehen. Muss man sich natürlich im Einzelfall auch unter Berücksichtigung dann des Business angucken. Aber Urlaubssperre ist ja letztlich so eine Art vorweggenommene und auch kollektiv, also für alle Mitarbeiter geltende Erklärung, dass dort keine Urlaubsansprüche in Natura gewährt werden können, aus den und den Gründen. Ob das dann auch alles so belastbar ist, ob man nicht sagen kann, naja, ob da jetzt einer Urlaub nimmt, ja, nein, wird wahrscheinlich jetzt nicht groß auswirken, aber da sind Arbeitgeber wahrscheinlich auch gehalten, da jetzt über die Einzelfallgerechtigkeit zu sagen, wir behandeln alle gleich, weil dann, wenn der Urlaub bekommt, gibt's ja sicherlich Schwierigkeiten mit anderen, die da auch gerne Urlaub gehabt hätten. Also da muss man natürlich auch dann vielleicht etwas konsequenter sein und sagen, wir brauchen da tatsächlich jeden Mann, sonst funktioniert das bei uns nicht.
Dann noch so eine Frage, die mir jetzt so in den Sinn kommt, werden denn alle Mitarbeiter gleich behandelt? Ich komme kurz zu der Sache. Oder mit Kindern wird dann eher gesagt, okay, die müssen ja in den Ferien nehmen, die haben dann so ein Sonderrecht. Ist das ja irgendwo auch berücksichtigt?
Das ist in der Tat berücksichtigt. Ja, klar, dass man Urlaubsanträgen oder Ansprüchen vorrangig zu erfüllen hat, wenn das aus sozialen Gesichtspunkten eben geboten erscheint. Und da sind wir gerade in dem von dir genannten Thema, gerade was dann Ferien betrifft, dass natürlich dann diejenigen Arbeitnehmer, die schulpflichtige Kinder haben, dann auch mit ihren Urlaubsansprüchen dann durchdringen werden, die dann sagen, ich muss aber in den Ferien Urlaub nehmen, ansonsten kann ich nicht wegfahren. Und diejenigen Mitarbeiter, die dann eben schon erwachsene oder zumindest keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, die können dann verwiesen werden auf die Zeiten nach den Schulferien.
Ist ja nicht nur Urlaub wegfahren, sondern die Betreuung, ne? Also du hast ja wirklich, wie willst du, ne? Das ist ja, das verstehen viele Arbeitgeber. Ich habe es früher auch nicht verstanden, als ich noch kein Kind hatte. Das war für mich so weit weg, ne? Irgendwie, oder wir gehen auf eine Party und die konnten nicht, weil sie keinen für die Kinder hatten. Das war für mich, ja, habt ihr euch nicht drum gekümmert? Was ist denn da los, ne? Jetzt, wenn man selber Kinder hat, ist das ein bisschen anders. Und da möchte ich auch noch mal ein bisschen, dass jemand mit dran denkt. Also, das ist nicht nur, wir wollen in Urlaub fahren, sondern das Kind ist da und ich muss es betreuen und einer muss da sein. Die können nicht alleine. Wenn du, ne, also gibt auch Kinder mit 8, 9, 10, 12, die zu Hause nicht alleine sein können, weil die irgendwie dann die Bude anstecken oder so. Gut, pass auf bei der Erziehung. Na, hast du ja selbst in der Hand. Aber ab einem gewissen Alter kann man die alleine lassen, vorher nicht. Und das muss man einfach mal auch ein bisschen berücksichtigen. Und das ist keine Willkür. Und das kommt auch nicht überraschend. Macht einfach eine Urlaubsplanung, sprecht offen mit den Mitarbeitern, wer hat wann welchen Urlaub, macht das frühzeitig, kommuniziert das offen in jedem Meeting, wie sieht's aus mit Urlaub, ja, dann passiert sowas weniger und dann wird einfach, ne, da offen drüber geredet, wer hat welche Ansprüche, wer möchte was machen. Und meist wird das immer geschoben. Ich habe auch immer gearbeitet, bis irgendwann ich gemerkt habe, boah, Akku ist leer, ich brauche Urlaub jetzt. Dann kann ich mehr noch 3, 4 Wochen warten, sondern ich brauche jetzt Urlaub. Ah, Mist, jetzt haben wir aber noch andere Urlaub. Dann ist man eigentlich auch selbst schuld, wenn man das nicht ordentlich dann plant.
Aber du hast natürlich recht, Daniel, ne? Also es ist natürlich nicht nur, dass in Urlaub fahren, sondern ganz klar, wenn dann die Kita oder was auch immer die Betreuungseinrichtung dann geschlossen hat für einen längeren Zeitraum, dann sind natürlich die sozialen Belange auch zu berücksichtigen und dann eben die Urlaubsansprüche derjenigen Mitarbeiter, die dann eben keine anderweitige Kindsbetreuung sicherstellen können, ja, bevorzugt dann in der Urlaubsplanung zu behandeln, ja.
Ja, oder der, also, gibt's ja Möglichkeiten, oder der Arbeitgeber muss sich vielleicht oder kann sich daran beteiligen, dass man irgendwie so eine Tagesmutter oder bietet dann Unterstützung, was die Betreuung angeht oder so, dann kann man vielleicht doch dann den Urlaub dann doch schieben. Also da muss man einfach mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Das nächste, was ich noch habe, was ist denn mit Zwangsurlaub? Also ich sage jetzt, pass auf, wir haben wenig zu tun, ihr müsst jetzt. Oder ich plane Kurzarbeit anzumelden. Dann weiß ich auch, da sind Überstundenkonten, Urlaub muss abgebaut werden, bevor ich in Kurzarbeit gehen kann. Kann ich das bestimmen, festlegen, zwangsmäßig machen?
Ja, das ist auch ein heikles Thema. Ne? Also das, wir müssen ja so ein bisschen abschichten von den Erwägungen, die dahinter liegen. Also was so ein klassischer Fall ist, ja die Betriebsruhe. Ne? Also dass man sagt, wir schließen unseren Betrieb für einen gewissen Zeitraum, oftmals in den Sommermonaten. Also da muss auch, kann der Arbeitgeber nicht beliebig agieren, sondern er muss dann auch entsprechend betrieblich begründete Erwägungen anführen, warum, weshalb, wieso. Beispiel ist, also jetzt ein ganz plattes Beispiel. Du hast einen niedergelassenen Arzt oder eine niedergelassene Ärztin, so, die ist in Urlaub und wenn die Ärztin nicht da ist, auch keine Vertretung hat, ja, dann ist die Praxis, liegt dann da brach und dann haben die Assistentinnen und Assistenten und was weiß ich, was da noch für Personal rumspringt, gar nichts zu tun. Also das wäre schon ein Grund zu sagen, wir machen die Praxis zu und ihr nehmt dann auch in der Zeit den Urlaub, weil ansonsten hättet ihr ja nichts zu tun, ansonsten könnte der Betrieb nicht funktionieren. Oder der einzige Lieferant beispielsweise, den man hat in einem Produktionsbetrieb, dessen Teile man aber braucht, hat eben Ferien, kann also nicht beliefern. Der Betrieb kann nicht beliefert werden, deswegen liegt die Produktion da brach. Das wäre auch ein Grund, wo man sagen kann, ja, das berechtigt mich als Arbeitgeber dann auch eine Betriebsruhe, in Anführungsstrichen einen Zwangsurlaub anzuordnen. Es muss dann aber natürlich eben mit einem gewissen Vorlauf geschehen. Man kann nicht sagen, so zack, ab jetzt wird hier die Bude zugemacht. Und man darf natürlich auch nicht...
Wenn kein Material mehr da ist, jetzt ist ja, keine Motoren mehr oder keine Teile mehr, dann kann nicht mehr produziert werden. Ist das intern wie extern gleich oder sind wir als Zeitarbeitsfirma, die ja auch andere Einsätze gewähren könnte, sind wir da, haben wir gar keine Möglichkeit, den Mitarbeiter zu sagen, hör mal zu, 4 Wochen kommt jetzt kein Material oder die haben Ferianer drin, die haben alle Mitarbeiter abbestellt, 4 Wochen, du musst jetzt die 4 Wochen Urlaub nehmen.
Ist eine spannende Frage. Da gelten, muss man sicherlich über dasjenige, was ein anderes Unternehmen vorbringen kann, muss man sicherlich dann etwas großzügiger gucken, ob man den Mitarbeiter nicht anderweitig dann disponiert bekommt. Aber die Kunden wachsen ja auch nicht am Baum. Ne? Also wenn der jetzt schon lang, mehrere Monate da bei dem Kunden ist, sich da möglicherweise auch wohlfühlt, Branchenzuschläge bekommt, was weiß ich, ne? Dann wird er vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, woanders hinzugehen. Aber da wird man sicherlich sagen, muss man schon nochmal gucken, ob man den da nicht wegdisponiert bekommt. Sicherlich wird man auch aufgrund von akuten Situationen, die nicht planbar sind, da auch zugunsten des Arbeitgebers sagen, er muss dann irgendwie reagieren können, weil er ein betriebliches Interesse hat. Aber im Grundsatz gilt, dass man das natürlich auch weiß, Betriebsruhen gerade, dass die mit einer gewissen Regelmäßigkeit vorkommen, auch über einen gewissen Zeitraum und zu einem gewissen Zeitpunkt anlaufen, muss man das also schon mit einer mehrmonatigen Frist dann auch ankündigen, damit man eben die Mitarbeiter auch einstellen kann, dass sie selber ihren Urlaub dann planen können. Und man darf eben nicht über den gesamten Urlaub verfügen. Man kann also nicht sagen, wir gehen mal davon aus, der hat 30 Tage Urlaub, wir machen jetzt unseren Laden für 6 Wochen für die Sommerferien zu, sondern da sagt die Rechtsprechung so, 3/5 kann man für eine Betriebsruhe investieren oder muss der Arbeitgeber dann der Arbeitnehmer einbringen, aber 2/5 muss er dann auch zu seiner freien Verfügbarkeit im Jahr haben. Ne? Also in dem Bereich bewegen wir uns da. Wenn es dann sozusagen die kontrollierte Betriebsruhe ist, du hast natürlich einen interessanten Umstand angesprochen, nämlich Kurzarbeitergeld. Also, dass man, hast ja gesagt, dass man als Eigenbeitrag, bevor man staatliche Leistungen.
Wird jetzt immer mehr ein Thema. Für Zeitarbeit finde ich es auch übrigens total unfair, dass wir keine Kurzarbeit anmelden können. Und zwangsläufig sind natürlich dadurch wesentlich mehr Insolvenzen passiert und werden noch passieren, als wenn das eine Möglichkeit ist. Weiß ich auch nicht, warum wir da wieder außen vor sind, nicht wie andere Firmen behandelt werden. Man denkt wahrscheinlich wieder, dass wir uns irgendwelche Vorteile erkaufen. Aber es ist natürlich auch, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, ist Kurzarbeit ein sehr gutes Mittel, um schnell wieder Mitarbeiter in Beschäftigung zu bringen. Ne? Ohne diesen ganzen, man weiß, wenn ich 100 Mitarbeiter freisetze, die ich in Kurzarbeit habe, ansonsten sind die 100 bei anderen Mitarbeitern. Also es wird nicht 1:1 direkt wieder so anziehen. Ne? Aber das kann ich natürlich durch Kurzarbeit ganz gut gewähren. Und aber gut,
das werden wir auch nicht überlegen. Du sprichst natürlich ein interessantes Momentum an. Also da hat man natürlich eine gewisse Kollision. Das Bundesurlaubsgesetz sagt ja, man muss die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigen. Also eigentlich kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Du musst an den und den Tagen nehmen. Wenn man natürlich in so eine gewisse Zwangslage gerät, heißt also, wir haben da einen erheblichen Arbeitsausfall, der uns berechtigen würde, Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. Und Kurzarbeitergeld erfordert eben, dass AZK abgebaut werden, dass dann möglicherweise Urlaubsansprüche abgebaut werden. Meine ich schon, dass dem Arbeitgeber natürlich ein Mittel an die Hand gegeben werden muss, auch einseitig anzuordnen, um dann eben diese Gelder zu bekommen, die ja letztlich nicht nur dem Arbeitgeber, sondern auch dem Mitarbeiter zugutekommen. Müssen wir jetzt hier Urlaubstage abschmelzen? Das sollte funktionieren per Weisung. Und in der Regel hat man da eigentlich auch wenig Konfliktpotenzial, denn das wird man es ist natürlich auch wieder viel Kommunikation, ne? Aber da das rechtliche Konfliktpotenzial sehe ich da als eher gering an, weil das eigentlich einen normalen Mitarbeiter einleuchtend ist, wenn man sagt, wir haben einen Auftragseinbruch und halten den Laden nur am Laufen, wenn wir jetzt Kurzarbeit anmelden und dann auch die Gelder vom Staat bekommen, bitte lieber Mitarbeiter. Da musst du jetzt aber dann mitgehen, damit auch der Urlaubsanspruch dann abgeschmolzen werden kann. Ansonsten können wir dir kein Kurzarbeitergeld gewähren. Gut, dann könnte der Mitarbeiter sagen, naja, dann gehe ich eben nicht in Kurzarbeitergeld und ihr schuldet mir dann das volle Entgelt, ne, weil ich jetzt hier nichts unterschreibe mit Kurzarbeit. Aber das sind natürlich so spannende Situationen, die aber oftmals nicht so stark rechtlich durchsetzt sind, sondern dann rein in der Kommunikation, im rein faktischen sich spielen. Und so meine Erfahrung, wir hatten ja Kurzarbeit in der Zeitarbeit und auch in der übrigen Wirtschaft Anfang oder dann in den Corona-Zeiten, da habe ich eigentlich in der Praxis nie mitbekommen, dass sich Mitarbeiter ernsthaft dagegen gewehrt haben und sagen, so, es werden hier keine Arbeitszeitkonten eingebracht oder Urlaub nicht abgeschmolzen oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich in der Praxis nicht so ein Problem. Es ist eben, wie gesagt, eine Frage, wie trägt man das in den Betrieb rein, wie kommuniziert man das gegenüber den Mitarbeitern? Denn letztlich heißt es ja auch, wenn wir das vielleicht nicht bekommen, habt ihr morgen vielleicht gar keinen Arbeitsplatz mehr, weil wir den Laden dann schließen müssen. Und das ist ja, wenn man schon in so einen Bereich reinkommt, wo man über Kurzarbeitergeld nachdenkt, das macht man ja in der Regel nicht ohne Grund.
Als Arbeitgeber. Ja, aber ich habe das gerade, meine Frau hat das in ihrem Betrieb, die planen das jetzt und da ist das sowieso ein Thema und die Mitarbeiter akzeptieren das halt. Nicht so richtig, verstehen es auch nicht, das ist ja klar, muss ja, ne, das sind nun mal Voraussetzungen. Die wollen das nicht, die wollen den Urlaub halten, weil sie haben geplant für den und den und na, also Dinge, aber natürlich die Arbeitsplatzsicherung.
Ja, aber wenn der Urlaub schon geplant ist, also auch schon eingereicht und gewährt ist, dann kannst du ja nicht nochmal vorziehen. Dann ist er ja erstmal sozusagen weg. Ne? Also dann ist er ja schon im Rahmen der laufenden Urlaubsplanung sozusagen eingetragen und nicht mehr in rechtlicher Hinsicht relevant.
Ah, das ist aber wichtig, das habe ich nicht gewusst und das weiß wahrscheinlich der eine oder andere auch nicht, dass das ja auch gelten würde. Also wenn da noch 12 Tage drinstehen und der hat schon über Weihnachten 10 gebucht, dann ist das eigentlich schon abgeschmolzen und dann ist das...
Also es geht ja nur um die noch nicht verplanten und noch nicht gewährten. Wenn du eine feststehende Urlaubsplanung hast, dann kommst du auch als Arbeitgeber nicht mehr ran. Also dann stehen die Urlaubstage und du kannst ihm das auch nicht mehr wegnehmen. Oder dann, also nur in Notfällen natürlich. Aber das ist hier eben kein Notfall. Wenn man dann jetzt aufgrund äußerer Umstände dann in die Kurzarbeit geht, das wird auch keine Bundesagentur für Arbeit verlangen. Dass man darf sie auch nicht. Es geht immer noch um die freien Kontingente an Urlaubstagen, die abgeschmolzen eingebracht werden müssen, aber nicht um dann schon tatsächlich im Rahmen einer festen Urlaubsplanung festgelegte Urlaubstage.
Wichtiger Aspekt, super, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen beim nächsten Mal, wenn wieder Kurzarbeit ist, oder hoffen wir nicht, aber eigentlich ist wirklich ein gutes Mittel, wenn wir das auch wieder in der Zeitarbeit hätten. Ich hoffe, dass da auch wieder was passiert. Vielleicht muss was gar nicht, dass die Wirtschaft so wieder anzieht, dass wir alle hier blühende Landschaften haben. Alex, man merkt, das Thema sehr umfangreich. Ich habe mir viele Notizen gemacht. Die 12 Tage habe ich mir aufgeschrieben, die 12. Regelung. Und wir hatten noch ein, zwei andere Themen. Wenn ihr noch Fragen rund ums Thema Urlaub habt, was rechtlich beleuchtet werden sollte, was wir hier nicht in der Kürze der Zeit, wir haben 15 Minuten jetzt, behandeln konnten, dann schreibt mir gerne. Dann werde ich sicherlich den Alex nochmal motivieren können, dass wir nochmal zu den Themen uns zusammensetzen. Aber ich glaube, da war eine Menge dabei. War wieder sehr kurzweilig. Vielen Dank. Du hast einen Folgetermin, Alex. Wir sind ein bisschen länger geworden. Es tut uns, mir, uns leid. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Alex, dir vielen Dank für deine Expertise. War wieder sehr erfrischend und vielen Dank.
Ich habe zu danken, lieber Daniel.
Ja, okay.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.